Lucius Teitelbaum ist freier Journalist und Bildungsreferent mit dem Schwerpunkt extreme Rechte samt den anliegenden Grauzonen. Dazu zählt auch die evangelikale Freikirche TOS aus Tübingen.
Die TOS, früher war das quasi die Abkürzung für Tübinger Offensive Stadtmission. Inzwischen wird das als Eigenname verwendet, seit 2010, glaube ich. Ist eine evangelikale Freikirche, die ihren Sitz in Tübingen hat, aber auch tatsächlich inzwischen in anderen Regionen, Städten, sogar auch Ländern vertreten ist und die aber in Tübingen immer noch ihr Zentrum hat und da immer wieder auch auftaucht. Sie ist gegründet worden von Jobst Bittner und seiner Frau Charlotte und ist 1987 erstmal als Organisation entstanden. 1990 hat sich dann eine Freikirche herausgebildet und war offensichtlich stark beeinflusst von den Evangelikalen aus den USA. Also so ein bisschen auch was rübergeschwappt ist in der Forschung, taucht tatsächlich vereinzelt auch die TOS auf oder wird sie so als charismatische Freikirche, charismatische evangelikale Freikirche bezeichnet. Ich glaube, sich selber nennen die jetzt nicht unbedingt charismatisch. Mit evangelikal würden die wohl auch d'accord gehen. Manchmal wird noch das Neupfingstlerisch dazu getan, weil Pfingstlerisch ist halt nochmal so eine Unterkonfession sozusagen oder eine Strömung im Protestantismus.
Wann hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen und wie bist du auf die TOS gestoßen und was ist so deine Haltung denen gegenüber?
Also auf die TOS stößt man, glaube ich, relativ schnell, wenn man in Tübingen lebt. Ich glaube so 2-3 Jahre, nachdem ich nach Tübingen gezogen bin, also demzufolge müsste es 2005, 2006 gewesen sein. Also da habe ich, glaube ich, schon von der TOS so ein bisschen was gewusst. Die tritt ja auch in der Öffentlichkeit auf, die gehen da sozusagen ihrem Missionsauftrag nach. Bekannt sind ja auch diese Predigten, die von der Leiter herunter auf dem Marktplatz erfolgen. Ansonsten gibt es noch diverse, tatsächlich auch soziale Angebote. Es gibt den Jesus Live Laden auf dem Marktplatz, der auch nochmal quasi sichtbarer ist, weil ihr Hauptgebäude, es sind sogar mehr Gebäude, aber das Hauptgebäude der TOS findet sich ja eher ein bisschen mehr Richtung Stadtrand. Aber mit dem Jesus Live Laden sind sie eigentlich auch zentral am Marktplatz vertreten. Meine Haltung zur TOS, ich stehe ihr auf jeden Fall kritisch gegenüber und ich glaube, dass man sie in bestimmten Punkten auch sozusagen entlarven muss. Es handelt sich um Hardliner sozusagen, also wenn man sich die Predigten von dem Gründer Jobst Bittner, der bis heute die maßgebliche Figur ist, man könnte auch von Guru sprechen, anhört, dann kriegt man halt sozusagen auch mit, dass das halt eine Gruppe ist, die der christlichen Rechten zuzurechnen ist, beziehungsweise man könnte auch von Fundamentalisten und Fundamentalistinnen sprechen. Also um es mal ein bisschen konkreter zu machen, die TOS oder Jobst Bittner zum Beispiel wettert gegen das Lesen von Harry Potter, also ein total coolen und, wie ich auch sagen würde, sehr harmlosen Kinderbuch, weil das halt mit seinen religiösen Auffassungen nicht in Einklang zu bringen ist. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass da Hexerei und Zauberei positiv dargestellt wird, aber also es ist auf jeden Fall ein sehr enges Weltbild, wenn man sagt, dass halt irgendwie so Harry Potter keine coole Kinderlektüre ist. Ist sie natürlich, also Grüße gehen raus an alle Zauberer und Muggel. Genau, ein anderes Beispiel und ich glaube, das ist das, wofür die TOS auch immer wieder kritisch in den Medien Erwähnung findet, ist ihre Homophobie. Also die TOS hat eine Einstellung zum Thema Homosexualität im Sinne von, das ist eine Form von Krankheit, es ist auch eine Form von Sünde und daraus resultiert dann auch die Überzeugung, der Irrglaube, dass halt Homosexualität heilbar sei. Und da gab es tatsächlich auch eine Reportage, die Homo-Heiler heißt die, findet man auch auf YouTube, wo auch die TOS auftaucht, weil da tatsächlich quasi so getan wird, als könne man Homosexualität vor allen Dingen durch Beten heilen. Und das ist auch so eine Spezialität der TOS, die jetzt auch gar nicht bei besonders vielen Evangelikalen in Deutschland zu finden ist, nämlich dass man halt glaubt, man könnte halt so Krankheiten durch Beten heilen. Ich habe jetzt zwei Kritikpunkte genannt, dieses Anti-Harry Potter beziehungsweise enge Vorstellungen von geeigneter Lektüre, die Homophobie, die sich bei ihr findet und dann aber auch dieses Gesundbeten finde ich problematisch, weil da ja verzweifelte Menschen, denen wird halt eine irrationale Heilungsmethode angeboten, also die nicht hilft und die im schlimmsten Fall sogar verhindert, dass man sich einer wissenschaftlich evidenten Heilung von Krebs oder so widmet. Also das ist ja auch was, ob die jetzt dran glauben oder nicht, die TOS-Mitglieder, ich würde sogar vermuten, sie glauben eher dran, es ist trotzdem einfach gefährlich und man spielt mit den Ängsten von Menschen, die halt krank sind.
Die Homophobie, woher kommt die? Woher, wieso können nicht auch Glaubensgemeinschaften einfach die Menschen so sein lassen, wie sie sind? Mal abgesehen davon, Homosexualität ist ja keine Krankheit und daher deswegen ja auch nicht heilbar. Aber warum lassen sie die Leute nicht so, wie sie sind?
Natürlich ist es keine Krankheit. Ich glaube, es gibt so ein bisschen mehrere Analysen. Also jetzt sozusagen von so dem Theologischen her würde immer darauf verwiesen werden, hey, im Alten Testament steht, dass Homosexualität Sünde ist. Also es gibt da einfach mehrere Stellen. Darüber könnte man jetzt auch theologisch streiten, weil das auch nicht immer so klar gesagt wird. Es gibt auch tatsächlich im Neuen Testament Stellen, die lassen sich zum Beispiel dann wiederum homoerotisch ausdeuten. Ich würde aber vermuten, also neben, dass sich das dann einfach schon seit Jahrhunderten im Christentum so bewahrt hat, dass es halt Sünde ist, dass halt die Kontrolle über Sexualität, da geht es nicht nur um die als sündig gekennzeichnete Homosexualität, sondern zum Beispiel auch um sowas wie vorehelichen Sex etc., dass das nochmal zeigt, wir haben tatsächlich die Kontrolle über das Leben unserer Mitglieder. Also wenn ich Sexualität kontrolliere, dann kontrolliere ich im Prinzip eigentlich auch alles. Dann glaube ich, dass halt bestimmte Formen von Nicht-Heterosexualität dann immer auch so ein Stück weit in so einen Dekadenzdiskurs mit einfließen. Also, dass man sagt, hey, guck mal, die alten Werte gehen verloren, Deutschland ist nicht mehr christlich und jetzt gibt es sowas wie ein CSD, da treten Leute in der Öffentlichkeit auf und zeigen, dass sie halt eben nicht heterosexuell sind. Es gibt so einen Dekadenz- und Untergangsdiskurs innerhalb von der politischen Rechten und auch bei der christlichen Rechten und da finden sich dann immer genau diese Beispiele. Also da wird dann, das wird immer auch illustriert einfach auf so einer Bildebene mit halt irgendwie so einem CSD-Foto oder sowas. Also man greift halt, glaube ich, auch Homosexualität stellvertretend an für halt irgendwie so gesellschaftliche Tendenzen oder einen angenommenen Niedergang. Ich würde da eher von einer gesellschaftlichen Liberalisierung und Pluralisierung sprechen, die man eigentlich ablehnt. Und da arbeitet man sich da ab. Und natürlich ist es aber halt bei Leuten, die sich selber dann als bibeltreu verstehen, wird es halt immer hergeleitet aus halt dem Alten Testament. Dieser Dekadenzdiskurs lässt sich bei den christlichen Rechten auch nochmal aufladen, in dem Sinne, weil im Alten Testament Homosexualität auch tatsächlich Untergang bedeutet. Also zumindest in ihrer Interpretation, weil die Städte von Sodom und Gomorra, es gibt es ja auch umgangssprachlich, hier herrscht Sodom und Gomorra, die wurden genau deswegen, so zumindest die Interpretation dieser Stelle, vernichtet. Also sozusagen, wenn die Sünde überhand nimmt und als Sünde wird dann eben auch Homosexualität genannt im Alten Testament, dann quasi wirft halt Gott, weiß nicht, Meteoriten drauf oder zerstört jedenfalls diese Sündenbabel.
Die behaupten es ja von sich selber jetzt nicht. Wie kann man eigentlich in dem Umfeld von der TOS die Rechercheergebnisse hier verifizieren oder überhaupt da die an Informationen kommen?
Naja, bei der Dokumentation, die Homoheiler, war es so, dass sich einfach eine Person als gläubig und homosexuell ausgegeben hat, beziehungsweise homosexuell war der Journalist wirklich, aber der hatte halt gar kein Problem damit. Der ist dann einfach undercover dahin gegangen und hat eine versteckte Kamera mitgenommen, von daher ist das da auch relativ gut gesichert. Zum Beispiel das mit Harry Potter, das erfährt man, wenn man die Predigten von Jobst Bittner, die wie gesagt also der wichtigsten Person innerhalb von der TOS ist, wenn man die halt durchhört, da stößt man auf entsprechende Stellen. Also sie verteilen keine Flyer mit Homosexualität ist Sünde oder das wäre mir zumindest neu. Man muss da halt schon genauer hinschauen, beziehungsweise, das ist zwar kein quasi Beleg, aber man kann schon auch die TOS ja insgesamt in so einem theologischen Spektrum verorten und weiß dann, okay, und dazu gehört folgende Agenda und es wäre eher überraschend, wenn dem nicht so wäre. Also ist wie gesagt kein Beleg, aber es ist schon auch so, dass die TOS jetzt nicht im luftleeren Raum schwebt, sondern eben halt eine charismatisch-evangelikale Freikirche ist und bei denen ist diese Einstellung zur Homosexualität jetzt eigentlich hegemonial. Also natürlich muss man dann im Einzelnen nochmal den Beweis führen.
Was bedeutet genau evangelikal und charismatisch? Evangelikal auch vielleicht in Abgrenzung zu evangelisch, was manchmal ja auch nicht ganz überall vorhanden ist, das Wissen.
Genau, also evangelikal ist quasi eine Teilmenge von evangelisch. Also alle Evangelikale sind eigentlich auch evangelisch. Aber evangelikal ist eine Strömung, die halt sich selber, also man könnte es ganz, ganz verkürzt als theologisch konservativ übersetzen. Es ist eine Strömung, die aus den USA kommt und die halt sozusagen sich selber als bibeltreu interpretiert und die eine sehr schriftnahe Auslegung der Bibel hat und die als verbindlich sieht. Also da gibt es nichts zum Ruminterpretieren, da gibt es auch keine irgendwie liberale theologische Auslegung, sondern die Bibel ist das Wort Gottes und das, was da steht, ist wahr. Auch da gibt es aber auch nochmal eine Bandbreite, also nicht alle glauben jeden einzelnen Satz aus dem Alten Testament, wo ja auch einfach sehr abgefahrene Sachen drinstehen. Aber im Groben und Ganzen sind es halt theologisch konservative Christen. In Deutschland geht man davon aus, dass es ungefähr, naja, ein bisschen was über 1 Million Evangelikale gibt. Und von denen ist die Hälfte immer noch auch tatsächlich in den evangelischen Landeskirchen organisiert. Da auch nochmal mit Schwerpunkten, also tatsächlich auch Württemberg und zum Beispiel auch Sachsen. Die andere Hälfte hat sich halt abgespalten, weil sie mit bestimmten Sachen unzufrieden war. Zum Beispiel die Frauenordination in der evangelischen Kirche oder anderen Sachen und ist in Freikirchen oder kleinen unabhängigen Bibellesekreisen organisiert. Genau, also die Evangelikalen sind natürlich in anderen, also weltweit ist das eigentlich die virilste oder die lebendigste Strömung innerhalb der evangelischen Konfession. Also in anderen Ländern, zum Beispiel in Westafrika oder auch in Brasilien, was eigentlich traditionell so eine katholische Hochburg ist, da sind die extrem wichtig. In den USA ist es auch ist einfach auch eine riesige Strömung, die zumindest die weißen Evangelikalen sind auch mit die wichtigste Votebank von Trump, also die wichtigste Wählergruppe von Trump gewesen.
Wie verhalten sich die Landeskirchen und die offiziellen, die evangelische Kirche zu den Freikirchen und auch zur TOS? Gibt es da irgendwelche Aussagen?
Zur TOS weiß ich es jetzt tatsächlich nicht. Bei denen, die sich halt abgespalten haben und die vor allen Dingen, die so sehr streng sind, da ist es so, dass die manchmal auch als Sekten klassifiziert werden. Also da tut dann auch der, ich glaube, es heißt dann Weltanschauungs- und Sektenbeauftragter der evangelischen Kirche. Also gibt es ja dann pro Landeskirche häufig eine Person, die dafür zuständig ist. Die sagen dann auch was zu denen und warnen vor denen. Bei denen innerhalb von den evangelischen Landeskirchen, da gibt es, weil meistens der Mainstream eben halt eher so liberal ist, liberal gesellschaftlich und liberal theologisch, da gibt es halt so ein, ja, weiß nicht, so ein bisschen ein Verhältnis von, was so schwankt zwischen, ja, das sind auch unsere Glaubensgeschwister und sind auch sehr aktive Teile von der Kirche und andere wiederum, die sagen, nee, also wir finden es sehr schade, dass die jetzt so eine Sperrminorität, keine Ahnung, bei der Segnung von Homo-Ehe haben oder sowas. Also da ist es tatsächlich ganz unterschiedlich. Aber inzwischen, glaube ich, ist man nicht mehr so kritisch wie früher und ist eher so, ja, das ist auch ein Teil von unserer Kirche.
Was macht die so attraktiv? Warum haben die so einen Zulauf? Also zum einen weltweit, zum anderen auch die TOS hat die Zuwachsraten?
Genau, also ich habe auch tatsächlich nochmal nachgeschaut. Das sind jetzt quasi die Eigenangaben, deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen, aber bei der TOS ist es so, dass sie wohl auch sehr wachsend ist. Eine alte Zahl ist von 1994, da hatten sie wohl nach Eigenangabe 200 Mitglieder und die jüngste Zahl, die ich gefunden habe, ist von 2019 und da geben sie selber an, 800 bis 1000 Gläubige zu haben. Ob die jetzt alle direkt Mitglied sind, da bin ich mir unsicher, aber es scheint auf jeden Fall zu wachsen und ich habe auch den Eindruck, dass es halt für die TOS gut läuft. Also die haben ja auch vor wenigen Jahren neues Gebäude gebaut etc. Und wie gesagt, sie haben auch Ableger außerhalb von Tübingen gebildet. Also so, ja, weiß nicht, in Leipzig oder Albstadt-Teilfingen etc. tauchen sie auf. Warum wachsen sie? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gründe und das hat auch was nochmal mit den Gegenden zu tun. Also die Evangelikalen und da auch nochmal diese eigenen Freikirchen, zum Beispiel in Westafrika oder Brasilien, da habe ich nach dem, was ich gelesen oder in Dokus gesehen habe, den Eindruck, das hat viel mit Armut zu tun. Also, dass es halt so ein Glücksversprechen gibt, wenn du bei uns Mitglied wirst, wenn du viel spendest, dann wirst du auch selber Erfolg haben. Ich glaube, das ist nicht das Wichtige in Deutschland. Also deswegen werden die hier vermutlich nicht wachsen. Es mag auch Leute geben, die da sozusagen aus der materiellen Armut irgendwie bei der TOS landen. Aber ich glaube, hier ist es so eher so ein Gemeinschaftsversprechen, also ein soziales Angebot. Und es hat auch nochmal was damit zu tun, dass es, glaube ich, auch Leute gibt, die in einer sehr verwirrenden, sehr anstrengenden Welt sogar recht froh sind, wenn sie ein relativ enges Regelkorsett haben oder tragen müssen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich diese Gruppen, sich denen nicht nur auf so einer theologisch, ideologiekritischen Ebene zu widmen, sondern auch zu sehen, was für Bedürfnisse die denn eigentlich zufriedenstellen oder befriedigen. Und da ist es tatsächlich, glaube ich, Also ich habe mir das immer so erklärt, vielleicht ist es auch zu einfach, dass es so ist, dass man, dass in Tübingen gibt es einen sehr großen Teil der Bevölkerung, der halt studentisch ist, die sind zum ersten Mal zu Hause ausgezogen und sind halt konfrontiert mit einer neuen Freiheit, auch mit viel Bürokratie, zum Beispiel bei der Uni etc. Und dann wird ihnen so ein Angebot gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, das ist unbedingt dasselbe, aber vielleicht auch auf einer bestimmten Ebene ähnlich wie bei den Studentenverbindungen. Du kriegst halt sozusagen so quasi eine große Familie, da lädt dich jemand zu einem Tee ein. Also das ist ja nicht so, dass die TOS dann sagt, hier ist die Bibel, die musst du auswendig lernen oder da stehen unsere Regeln drin, sondern es wird ein soziales Angebot gemacht und man wächst dann nach und nach rein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Evangelikale von anderswo, die in Tübingen studieren, da aufgehoben sind, also so auch so ein Heimatgefühl bekommen. Ich weiß es zumindest von einzelnen Personen, dass sie zu TOS gegangen sind, weil die halt sozusagen das, was sie dann zum Beispiel aus den USA kannten, da auch wieder gesucht haben. Aber ich glaube, dass halt vor allen Dingen dieses soziale Angebot und zum Teil auch für Leute, die halt so ein bisschen überfordert sind mit Freiheiten, da halt so ein Regelkorsett hilfreich ist und attraktiv.
Was passiert mit Leuten, die länger bei der TOS dabei sind oder was bedeutet auch so eine Mitgliedschaft dort?
Ich habe es jetzt auch bloß gehört, ne? Das ist also deswegen mit einem Fragezeichen zu versehen, aber ich habe gehört, dass sie tatsächlich den Zehnt praktizieren, also dass man 10% seines Lohnes abgeben sollte. Ich glaube, es ist jetzt nicht verpflichtend. Also wenn dem so wäre, gäbe es auch einen entsprechenden Gruppenindruck. Ansonsten, naja, man wird halt aktiv und man wird angehalten dann tatsächlich über den Gottesdienst hinaus. Also es ist eine Gemeinschaft. Also es ist nicht nur, ich gehe da am Sonntag hin, sondern es gibt verschiedene soziale Dienste. Ich vermute mal, das meiste ist tatsächlich ehrenamtlich. Also ne, es wird auch gerne erwartet, dass man selber halt dann wirbt, also auch selber missioniert. Ja, man wird da halt eingebunden. Ich weiß jetzt nicht, bis zu welcher Tiefe das geht, aber also man kann da recht tief reingehen und dann wird einem empfohlen, was man dann halt machen soll, beziehungsweise was geht und was geht nicht. Ja, und man wird halt ein aktives Teil dieser Gemeinschaft. Das ist übrigens vielleicht auch nochmal bei diesem Gemeinschaftsgefühl, damit meine ich nicht nur das soziale Angebot, sondern ich glaube, dass halt auch die Dynamiken in solchen Gottesdiensten nicht unterschätzt werden dürfen. Also wenn da mehrere hundert Leute sind und da so eine Atmosphäre von wir sind eine Gruppe, wir lieben uns alle in Jesus etc. und dieses Charismatische, nachdem du vorhin gefragt hast, was ich noch gar nicht beantwortet habe, das ist auch eine bestimmte Form von Gottesdienst, die kennen wir also so als normal säkulare Menschen vielleicht auch eher manchmal so aus Filmen über die US-Südstaaten. Also dass da auch der Pastor nicht nur eine Rede hält, sondern dass der interagiert mit der Gemeinde und sagt, hey, wer ohne Sünde ist, der stehe auf und wer mit Sünde ist, komme vor und so weiter. Und also das ist schon auch sehr, sehr lebendig und sicherlich auch für viele Menschen attraktiver als jetzt ein normaler evangelischer oder katholischer Gottesdienst, wo halt irgendwie so eine Stunde vorne halt irgendwie so relativ trocken Bibelzitate verlesen werden und ein bisschen noch so Predigt gehalten wird und dazwischen wird gesungen. Also das ist schon auch was Lebendiges, was für Leute sehr attraktiv ist. Halleluja!
Man kommt so schwer wieder raus, heißt es ja auch. Also es gibt ja immer wieder auch AussteigerInnen, die dann berichten, der Druck ist groß. Was weißt du darüber, über Aussteigen und Gruppendruck?
Also ich müsste jetzt lügen, ich habe mich noch nie mit einem Aussteiger oder einer Aussteigerin unterhalten. Ich weiß, es gab tatsächlich auch eine Gruppe, die organisiert worden ist, also wo es ein Angebot gab für Leute, die ausgestiegen sind. Die hat sich relativ bedeckt gehalten. Ansonsten allgemein gesagt, wenn man aussteigt, dann heißt es ja, man verlässt den rechten Pfad und fällt wieder der Sünde anheim. Und wenn man sehr tief in dieser Gruppe drin war, dann war das auch ein größerer Teil von der eigenen Umwelt. Also vielleicht, ich weiß es jetzt bei der TOS nicht, wie gesagt, man muss ja auch Unwissen offenlegen. Vielleicht war es auch so, dass sogar es relativ gerne gesehen wurde, dass man halt zu einem Teil von seinem normalen Umfeld halt den Kontakt abgebrochen hat. Und wenn man dann bloß noch diese eine Gruppe als Bezugsgruppe hat, dann heißt ja der Ausstieg jetzt nicht nur irgendwie, dass man da irgendwie einen Verein verlässt, sondern dann gibt man auch sein Umfeld mit auf. Und das ist bei solchen engen Gruppen ist es natürlich immer auch, also ja, dann steht man halt sozial wieder am Anfang und hat erstmal kein Umfeld im schlimmsten Fall. Das ist halt schon sehr anstrengend. Also das ist bei vielen von diesen Gruppen so.
Die TOS ist ja in Tübingen sehr etabliert und auch sichtbar. Du hast gesagt, ja, sie missionieren jede Woche. Wie läuft das eigentlich ab, das Missionieren?
Naja, ganz am Anfang hatte ich ja das mit denen, dass sie von so einer Leiter herunter sprechen und sie sprechen einfach Leute an. Ansonsten gibt es natürlich das Übliche, dass man so Aushänge macht. Es gibt auch soziale Angebote, also es gibt zum Beispiel auch die Verpflegung für Obdachlose oder ärmere Menschen, also die dann bei der TOS stattfindet. Da war ich selber auch noch nie, aber es ist nach der Erzählung von jemandem, der dabei war, ist es dann auch mit, ich sag mal, einem Zwangsgebet verbunden. Also dass man tatsächlich, deswegen ist es bei Obdachlosen nach meinem Wissen auch gar nicht so furchtbar beliebt, weil man dann beten muss und auch O-Ton von dem, der dabei gewesen wird, war halt auch ziemlich zugelabert wird, um da halt einfach sich einen Magen vollschlagen zu können. Das war einigen von denen dann doch nicht so recht. Ich weiß gar nicht, ob das in Tübingen auch stattfindet, aber sie haben auch das Angebot von so Drogenentzug. Also das ist sicherlich nichts, was von der Krankenkasse oder so bezahlt wird, aber das machen sie wohl auch. Das ist dann natürlich auch was, womit man missionieren kann. Gerade wenn es erfolgreich ist, dann hat man natürlich ein neues Mitglied gleichzeitig gewonnen.
Was für Grenzen gibt es eigentlich für Missionen? Ist es noch erlaubt? Was darf man da eigentlich?
Ich glaube, jetzt gesetzlich gibt es da jetzt keine großen Beschränkungen. Es ist jetzt nicht irgendwie eine kriegerische Mission, wie sie in vor hunderten von Jahren stattgefunden hat. Dass man bei der TOS Mitglied wird, das ist vollkommen freiwillig. Ich frage mich allerdings, ob da nicht auch manchmal Personen in bestimmten Lebenslagen nochmal gesondert angesprochen werden und dadurch gecasht werden und ob das dann halt tatsächlich fair ist. Aber aus der Sicht von quasi missionierenden Christen, Christinnen ist es natürlich, also denen geht es darum, deine Seele zu retten. Also die tun was Gutes. Das ist, wie gesagt, man muss manchmal deren Perspektive auch so ein bisschen übernehmen, weil also die versuchen, dich vor der Hölle zu retten.
Wir waren bei der Sichtbarkeit in Tübingen. Sie haben den Jesus Life Laden, Sie sind am Missionieren in Holzmarkt, Marktplatz und Sie nehmen teil an der Gedenkkultur, indem Sie einen Ableger geschaffen haben, diesen Marsch des Lebens. Das kann ja auch Türöffner sein, indem man hier Verbundenheit mit den Holocaust-Überlebenden signalisiert. Was ist daran zu kritisieren?
Also sie machen auch Demonstrationen gegen Antisemitismus. Generell muss man halt sagen, das ist für die TOS und das ist, glaube ich, auch nochmal selbst unter evangelikalen Gruppen fast nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber ist bei der TOS besonders stark vertreten, dass sie das Thema Judentum, jüdische Geschichte und Antisemitismus bearbeiten. Um es gleich vorweg zu sagen, ich nehme denen das ab, dass sie das ernst meinen. Das ist nicht irgendwie, dass sie das vorschieben, sondern Jobst Bittner hat dazu Bücher geschrieben. Es geht auch um sowas wie, was haben denn halt die Vorfahren angestellt, also halt NS-Verstrickungen von Verwandten. Und das meinen die tatsächlich ernst. Und das Motiv ist ein seltsames. Also man könnte von einer Art religiösen Philosemitismus sprechen, der wiederum sich auch aus der Bibel ableitet, weil das Judentum das auserwählte Volk Gottes ist. Das heißt, wenn man sich mit NS-Verbrechen beschäftigt, dann eigentlich auch bloß meines Wissens mit den NS-Verbrechen an Juden und Jüdinnen, an so quasi anderen NS-Opfergruppen wie Sinti und Roma oder Homosexuellen, da wird das nicht gemacht, weil eben halt nur Juden und Jüdinnen das auserwählte Volk Gottes sind und man deswegen sagt, wir haben halt da quasi halt eine besondere Verantwortung. Ich meine, von der Verantwortung würde ich ja auch sprechen in einem säkularen Sinne, aber bei ihnen ist das halt sozusagen so eine Art Erbschuld, eine religiöse. Die TOS ist nicht im völkisch-nationalistischen Sinne nationalistisch, aber sie hat auch eine Form von Nationalismus. Also bei ihr ist halt Deutschland auch ein Kollektiv, was angesprochen wird. Und da haben halt die Deutschen sozusagen so eine Art Erbschuld auf sich geladen, die man erst beseitigen muss. Deswegen organisieren die sogenannten Märsche fürs Leben, nicht zu verwechseln mit diesen Anti-Abtreibungsaufmärschen, die ähnlich klingen. Es geht darum, sozusagen an NS-Verbrechen zu erinnern. Und teilweise werden tatsächlich auch vereinzelt Holocaust-Überlebende mit eingebunden, beziehungsweise man organisiert dann auch Spenden. Irgendwo habe ich mal das Zitat gefunden, Jesus vergibt dir den Holocaust, Zitat Ende. Das ist so ein bisschen, ja, sowas wie ein Exorzismus der NS-Geschichte, die da stattfindet. In einer gewissen Weise hat das jetzt nicht so die schlimmsten Auswirkungen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr stranges Motiv, finde ich, in der Bewertung. Und es fragt sich auch, da sie ja trotzdem auch Christen sind und auch missionierende Christen, also stellt sich auch für mich immer die Frage, weil in diesen evangelikalen Kreisen wird auch nochmal so eine gesonderte Judenmission betrieben, wie sie denn dazu stehen. Weil eigentlich sagt man, es ist das auserwählte Volk Gottes, aber sie müssen den Messias anerkennen. So. Ich weiß, dass sie mit messianischen Juden in Israel zusammenarbeiten, aber ob sie selber dann auch Juden und Jüdinnen missionieren oder missionieren würden, das entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnis, ist aber halt tatsächlich in diesen evangelikalen Kreisen recht verbreitet. Also die bearbeiten das Thema, sie bearbeiten es auf eine sehr, sehr selektive Weise und haben einfach ein religiös verschrobenes Motiv dafür.
Aber sie erreichen damit auch Menschen und Gruppen außerhalb ihres eigentlichen angestammten Kosmos. Wie kann man damit umgehen, wenn die jetzt quasi hier auch Geschichtsvereine oder Leute, die eigentlich mit Evangelikalen nichts zu tun haben wollen, trotzdem beim Marsch des Lebens mitlaufen? Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Aufklärung schlicht und ergreifend. Also man sollte halt nochmal betonen, was das eigentliche Motiv dahinter ist und dass sie halt gleichzeitig auch homophob sind. Und ich würde immer sagen, auch wenn die sich dann tatsächlich für Holocaust-Überlebende engagieren und das auch ernst meinen, das heißt ja nicht, dass das dann sozusagen die andere Sache wieder ausbügelt. Es handelt sich um eine Gruppe, die halt versucht, Homosexualität zu heilen. Und da macht das eine dann sozusagen das andere nicht wieder gut. Und ja, wie gesagt, halt auch nochmal aufklären über die Motive. Also sie glauben an, Zitat, die stellvertretende Buße über Vorfahrenschuld, Zitat Ende. Und das ist natürlich was anderes als eine historisch-kritische Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Also das ist immer auch, also wenn es so religiös wird, ist es dann immer auch sehr seltsam.
Wie würdest du die Rolle der TOS in Tübingen einordnen? Welchen Status haben sie? Welchen quasi auch sie wachsen? Sie haben ihre Sichtbarkeit. Was braucht die Stadtgesellschaft für einen Umgang mit der TOS?
Einen kritischeren, um es kurz zu sagen, einen kritischeren fast ausschließlich auf einer inhaltlichen Ebene. Ansonsten in Tübingen sind die einfach gut verortet. Also die Tübinger Gemeinde hat sicherlich mehrere hundert Mitglieder. Eine ältere Zahl, die ich habe, sagt, dass es hier 350 sind. Wenn das neue Gebäude von ihnen eingeweiht wird, dann spricht auch Boris Palmer dort, wobei Boris Palmer jetzt bei vielen spricht. Also das ist jetzt nicht so überraschend bei ihm, aber es gibt halt tatsächlich wenig Kritik. Und sie machen das auch relativ clever, dass sie jetzt nicht nur einfach die TOS sind, sondern es gibt dann halt diverse Vereine, in denen sie engagiert sind. Sie haben selber ein freies Radio, die Helle Welle, sie haben diverse Musikgruppen und so weiter. Sie machen dann halt auch mal eine größere Kundgebung gegen Antisemitismus auf dem Marktplatz etc. Und da braucht es halt einfach kritische Aufklärung, kritische Gegeninformation. Was ist denn eigentlich die TOS? Das finde ich halt tatsächlich wichtig. Was von außen nicht erkennbar ist, ist halt einfach das Weltbild. Das ist ein religiöses, das ist eins, was normalen, säkularen Menschen sehr fern ist. Und nur wenn man dieses Weltbild so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, quasi verstehen ohne Verständnis zu haben, dann kapiert man auch so ein bisschen mehr, warum die TOS das macht, was sie macht, beziehungsweise wie sie auftritt, beziehungsweise was sie auch eigentlich ist. Also das ist schon eine Gruppe, die auch sowas wie einen Gebetskampf gegen Dämonen führt. Jobst Bittner sagt das auch, dass Satan existiert und sozusagen auch in dieser Welt wirkt. Das ist natürlich vielen von den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr fern, aber das ist eben auch die TOS. Ansonsten, wenn man sich ein bisschen einlesen will, es gibt ein Büchlein, was ich ganz gut finde. Und zwar ist das von Oda Lamprecht und Christian Baas und heißt Mission Gottesreich, fundamentalistische Christen in Deutschland. Ist 2009 erschienen, also nicht mehr ganz aktuell, aber es ist trotzdem immer noch, glaube ich, somit die beste Einführung in das Thema christliche Fundis, beziehungsweise es geht vor allen Dingen um Evangelikale. Die TOS wird da auch tatsächlich mehrfach erwähnt. Also auch deswegen lohnt sich die Lektüre.
Vielen Dank, Lucius Teitelbaum, für deine offenen Worte und deine Recherchearbeit.
Bitte, bitte.